Toni, wechsel, Toni. Wechsel, Toni, gleich. Toni, Toni, komm gleich. Toni, komm gleich zu Wechsel. Toni, mit, Toni. Toni, Toni, wechsel doch, Toni. Toni, wechsel doch mal. Toni, wechsel. Ja, vorhin war der doch hier, der ist kaputt. Immer das Gleiche. Der ist kaputt, natürlich. Wenn du kaputt bist, sowas passiert. Komm, Toni! Er kommt schon, er kommt. Einer für Toni. Einer für Toni.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Und Jonas, was denkst du denn, wer wird hier gerade ein- oder ausgewechselt?
Gute Frage. Habe ich mich während des Intros gefragt, Donny Malen?
Nein, es ist tatsächlich Toni Ailton, unser Weltenbummler. Und der Mann, der so vehement gerufen hat, war Nelson Valdés, der am Seitenrand verzweifelt versucht hat, unseren Toni hier rauszuholen. Aber es scheint, am Ende war es dann noch von Erfolg gekrönt. Ja, Jonas, apropos Hallenmasters, ich habe da gleich zum Anfang mal einen Take, der könnte gegebenenfalls ein bisschen unpopulär sein, vielleicht auch bei dir. Und zwar, also wir haben alle, glaube ich, verstanden, Halle, Hallenmasters ist Kult, ist alles Hammer, war früher sowieso alles geil, Vollbande, hier Hallen, Budenzauber und so weiter, jeder findet es geil. Aber irgendwie, jetzt haben wir es alle verstanden, jetzt können wir dieses Abgekulte auch irgendwie mal lassen, es reicht.
Ist es dem meißnerischen Kultbarometer jetzt schon wieder so viel geworden?
Es ist mir zu viel geworden. Es ist mir zu viel geworden und vor allem finde ich das jetzt auch blöd, dass diese Hallen, das Hallen, also du weißt, ich werde immer großer Hallenkonnoisseur sein. Darum geht's gar nicht. Es geht mir nur darum, dass es jetzt irgendwie so eine, dass es sich irgendwie so verselbstständigt hat, wie so ein Wolf-Christoph Fuß, der jetzt die Sprüche auch noch absichtlich raushaut. Und was ich auch blöd finde, ist nämlich, dass auf diesem Hype setzt jetzt auf diese Legends-Turniere, wo wir übrigens auch diesen Ausschnitt gerade gehört haben, bei denen ja jetzt, also die ja so richtig aufgemotzt sind. Also bei Bayern spielt dann Robben, Ribéry und Sebastian Rudi. Da denkst du ja, okay, da könntest du die Hälfte von denen könntest du in die Bundesliga reinschmeißen und die würden jetzt nicht hoch verlieren.
Und Jürgen Klinsmann.
Und Jürgen Klinsmann. Wobei, ja, wahrscheinlich besser, dass er kickt, als dass er trainiert, aber das hat ja mit dem, also wir sind ja früher sehr gerne, wir sind ja eine Zeit lang jedes Jahr auf sogenannte Traditionshallenmasters gefahren, anfangs Januar, und diese beiden Konzepte, also sowohl diese, wo jetzt auch hier Klinsmann, Robben, Ribéry mitspielen oder Weidenfeller oder weißt du nicht gesehen, die gegenüber dem Traditionshallenmasters, bei dem einfach schön gut beplauzte ehemalige Spieler aus den 90ern, die einfach auch gar nicht den Anspruch hatten, noch fit zu sein, da mitzuspielen und ein bisschen rumzugrätschen und das viel zu ernst zu nehmen, das hat ja das eine mit dem anderen überhaupt nichts mehr zu tun.
Das stimmt. Wobei ich gleich vorwegschieben muss, von dem Magenta Cup, auf den du natürlich anspielst, bin ich persönlich ein Riesenfan. Hat zum Schluss einen hochverdienten Sieger gegeben.
Das ist so dumm einfach.
Muss man ganz objektiv sagen. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen, außer drei Ausschnitte auf Social Media. Aber wenn man sich die Kader natürlich anguckt, also zum einen war es ja dann auch sehr international mit Celtic, Real Madrid und Co., die jetzt zumindest Real ja auch mit einem Kader gefahren ist, wo du sagst, ja, kannst du schon mal machen.
Kannst du schon mal machen. Und es ist so ein bisschen, also bei uns, wenn wir diese Turniere damals angeschaut haben und da waren zwei Fitte dabei pro Mannschaft, da haben wir schon gesagt, das ist Geheimfavorit. Also als damals so ein Paddy Helmes mitgestolpert ist, der übrigens da auch schon jetzt nicht in seiner physischen Topform war, aber da haben wir schon gedacht, also mit dem Helmes, die haben den Helmes dabei. Oder allein schon so einen 48-jährigen, aber drahtigen Darius Wosch, Da hat man schon gedacht, oh, die Bochumer, da geht was. Und die haben sich dann diesen einen Feuerwehrmann da immer dazu geholt, der, glaube ich, ein Pflichtspiel für Schalke gemacht hat. Und dann aber bei dieser Legends Elf, weil er der einzige von denen war, der noch halbwegs fit war.
Christian Mikolajczak. Genau.
War ja so ein bisschen in unserer Nerd-Hallen-Traditionsmaster-Szene, war das ja so ein bisschen der Hallengott, so der inoffizielle Hallengott.
War schon relativ weit vorne dabei.
Ja.
Er und ein unaustrainierter Toni da Silva.
Ja, Toni da Silva, der hat da, genau, aber das ist doch das Schöne, der einfach komplett unaustrainiert ist, aber du siehst halt immer wieder noch seine schöne Sohle aufblitzen, wenn er da einen schleichen lässt. Das ist jetzt schön, das macht das für mich dann diese zu Hallenturniere aus, bei denen die älteren Herrschaften oder Mittelalten. Aber das, was wir da jetzt irgendwie gesehen haben, oder ich glaube Bremen macht ja ganze Tourneen, die machen ja bei allem mit. Und das ist ja irgendwie, das ist ja so ein Zwischending. Das sind ja die End-30er, Anfang 40er, die noch nicht ganz überwunden haben, dass sie ihr offizielles Profikarriereende hinter sich haben, aber auch halt jung genug sind, um da irgendwie richtig Rambazamba zu machen. Finde ich irgendwie schade.
Ja, es sind so zwei Entwicklungen, die so ein bisschen aus meiner Sicht abseits gehen von dem, was wir damals als so diese Traditionsturniere gefühlt auch wieder so ein bisschen größer geworden sind, würde ich mal sagen.
Ja.
Das eine ist natürlich dieses wirklich Hochglanz-Event, ich glaube, es war sogar in München in der Halle, weiß nicht mehr
genau. Ja, Uli Hoeneß war da.
Was ja wirklich sehr over the top ist. Und dieses andere, wo man auch häufiger Ausschnitte von sieht, sind diese Mario Basler-Events. Irgendwo
in quasi Cottbus. Du meinst so den Bretterknaller?
Unter anderem. Er spielt ja jetzt noch ein bisschen mehr. Also das sind ja so zwei Sachen, die sich in so komplett unterschiedliche Richtungen dann auch entwickeln.
Ja, aber ganz ehrlich, da würde ich 10 von 10 Mal den Bretterknaller nehmen. Weil da stelle ich mir eher noch vor. Also ich meine, da spielt ja ein Mario Basler mit. Und den würde ich jetzt absolut in diese Kategorie. Also der hat sein Profi-Ende definitiv überwunden und der ist definitiv nicht austrainiert und hat definitiv da auch überhaupt keine Ambitionen mehr.
Ja.
Und das sehe ich dann lieber, also wie der sich dann von mir aus auch einen Faserriss holt. Also
Beim
9 Meter. Aber es war letztes Jahr. Dieses Jahr hat er geliefert.
Dieses Jahr hat er ein Bier getrunken.
Ja,
habe ich gesehen,
auch von absolut einem Fan kultig.
Während des Spiels.
Absolut kultig.
Absolut kultig.
Genau, also da würde ich mir irgendwie wünschen, dass es so ein bisschen, dass diese Zwischenwelt wieder weggeht, weil jetzt ist ja irgendwie so wie so eine Art Rentner-Baller-League.
Ja. Und wie gesagt, als amtierender Titelträger können wir das von mir aus wieder einstellen.
Hast du euch Baller-League mal wieder geguckt?
Nee.
Ewig schon verrückt, weil diese allererste Saison, da waren wir beide ja recht begeistert dabei.
Voll angezündet. Da habe ich, glaube ich, alles geguckt.
Ich glaube nicht alles, aber ich würde sagen 80% auf jeden Fall. Und fand's auch gut. Aber dann, weiß ich auch nicht, dann war das irgendwie durchgespielt. Ich weiß auch gar nicht, wie das momentan läuft. So. Die haben, glaube ich, expandiert sogar.
Keine Ahnung, kann ich wenig zu sagen. Also das verfolge ich gar nicht mehr. War ja dann auch, man musste sich ja dann auch umgewöhnen, weil die Teams ja dann nach der ersten Saison auch komplett neu zusammengewürfelt waren.
Mein Lieblingsteam, so müssen sich die Amerikaner, wenn die Franchises irgendwie die Stadt verlassen. Ja. Mein Team, mit dem ich es gehalten habe, das wurde einfach aufgelöst. Gab's dann einfach nicht mehr. War weg.
Ja, ja.
Haben sie nicht verloren.
Meine Eintracht gibt's immer noch, aber boykottiere gerade. Wegen Präsident Knabe.
Ausgesperrt immer bei uns. Gegen alle Betretungsverbote. So. Darfst du die Halle nicht mehr betreten, oder?
Nee, darf nicht mehr ausgesperrt, geh nur noch zur zweiten Mannschaft.
wie ist da die Diskussion mit, wer die Polizeieinsätze bezahlt gerade?
Die zahlt Knabe immer. Das ist
Pyro-Thema?
Pyro auch, ist alles durch Knabe-Malz gedeckt. Mhm. Die Einnahmen ist so, aber wird natürlich auch immer mehr zum Schickimicki-Präsidenten, klar. In den Kreisen, wo er sich jetzt gerade auch in der Baller League bewegt und so.
Ja, das war von Anfang an ein Kritikpunkt auch. Ja. Und sagen, dass er da unter dem Deckmantel des Nerdtums dann sich mit den Großkopferten abgibt. Naja, jedenfalls, also du kannst du nachvollziehen, so meine Gedanken zum ganzen Hallenturnier.
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Also ist ja auch, die Turniere, wo wir hingegangen sind, gibt's ja immer noch diese
Kleine ich habe extra in der, im Vorgriff geschaut, es gibt eben, Berlin gibt es jetzt schon lange nicht mehr, die sind irgendwie umgezogen nach Emden, Lingen.
Genau, Lingen gibt es aber auch das, schon länger.
Ja, das gibt schon, genau, die gibt es schon länger, aber das war früher, glaube ich, ein ganz normaler, also für Profis oder Semiprofis, keine Ahnung. Und jetzt ist es, glaube ich, eher umgewandelt für dann für Ältere, also für diese Traditionsmannschaften, meine ich. Aber da war ja, glaube ich, früher auch so Hallenmasters. Lingen war schon immer im Begriff.
Ja. Lingen und Riesa.
Früher. Ja, das sind so die Orte, die man nur deshalb kennt.
Ja.
Oberhausen kennt man auch so, aber Oberhausen ist auch so eine komische Stadt. Oberhausen hat auch irgendwie dementsprechend so ein großes Einkaufszentrum, aber die haben ja sonst nichts, aber die sind irgendwie, da ist schon immer was los.
Die haben halt so eine große Halle.
Ja, ist es schon das, ja? Die haben so eine Riesenhalle. Ja. Da waren ja früher auch echt mal viele, also so Stars waren da ja auch. So ein Konzert in Deutschland, Oberhausen.
Ja. Ja.
Und Lingen, ganz liebe Grüße an Michael Rensing, da kommt der nämlich her. Apropos unnützes Wikipedia-Wissen.
Galigrü.
Apropos komische Entwicklungen im Fußball. Sagt dir die App Promateur was?
Nee, aber ich bin mir auch unschlüssig, ob ich das jetzt hören möchte, was du sagst.
Promateur ist, gehe ich mal davon aus, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgestellt, aber ich gehe davon aus, es ist ein sogenanntes Kofferwort aus aus Profi und Amateur. Es heißt halt Kofferwort, ich kann da nichts dafür.
Aber dass du so schlachtest, dafür kannst du was.
Jetzt, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Darauf will ich doch überhaupt nicht raus, Jonas. Es geht doch um was ganz anderes. Naja, wenn wir dieses Kofferwort, wenn wir diese App, Versprecher, das ist im Prinzip ein Kickbase für Amateurligen. Kickbase, ein Fußball-Manager-Spiel, wo man Bundesliga, zweite Liga, ich glaube auch teilweise ausländische Ligen, kann man sich Spieler kaufen bzw. sein Team zusammenstellen und jeden Spieler gibt es nur einmal. Du hast dann eben spielst gegen andere in deiner Liga und stellst dir die bestmögliche Mannschaft auf mit einem begrenzten Budget und dann je nachdem, was die Spieler am Spieltag auch machen, ob sie Tore schießen, erfolgreiche Pässe, pipapo, gibt es dann, kriegen die Punkte und eben so steigst du deine Punktzahl. Und das gibt's jetzt für Amateurligen.
Ist eigentlich ganz geil.
Dachte ich auch erst. Dann hat sie aber so ein paar Kontrapunkte, aber da können wir jetzt gerne drüber sprechen, weil ich finde es eine absolut spannende Idee. Mhm. An sich ist die Entwicklung, glaube ich, total logisch, dass es das gibt. Und der Anbieter von dieser App, von diesem Spiel, ist auch fußball.de.
Okay. Mhm.
Absolut sinnvoll, weil die haben diese ganzen Daten, falls es, also eben fußball.de ist ja die offizielle Plattform vom DFB, auf der auch alle Ergebnisse vom Amateurfußball eingetragen werden müssen. Also die Schiedsrichter, nach einem Spiel geht der Schiedsrichter irgendwo hin, entweder macht das am Handy oder der gastgebende Verein muss einen Computer zur Verfügung stellen. Im Zweifel, mit Internetanschluss und dort gibt der alles ein. Also der trägt im Prinzip das, was er aufgeschrieben hat auf dem Platz, gelbe Karten, Auswechslungen, Torschützen, besondere Vorkommnisse, trägt er alles da ein und das wird dann auf fußball.de automatisch hochgeladen. Ich glaube noch einmal gecheckt irgendwie und dann steht es aber da drin und eben, das ist verpflichtend und offiziell und daher macht es natürlich absolut Sinn, weil ja dann fußball.de auch alle Daten hat. Also die haben ja dann auch zum Beispiel die Daten, wer wird wann ausgewechselt, wer hat wie viele Tore geschossen und so weiter. Das steht dann alles da drin.
Und wenn es gut läuft, hast du einen ambitionierten Menschen, der einen Ticker macht.
Genau, sogar. Der fließt jetzt in diese Promateur-App wahrscheinlich nicht rein, aber die Kicker sind teilweise auch Weltklasse, muss man sagen.
Ja.
Ja, das heißt, die haben alle Daten und für die ist es im Prinzip eigentlich nur so eine, wie eine Art neue Anordnung. Und jetzt hat da jeder Spieler hat einen Wert bekommen, auf Basis seiner bisherigen Daten. Also die App ging, glaube ich, Anfangs Dezember live, also sprich nach der Hinrunde der meisten Ligen. Und jetzt hat da jeder Spieler dann ein Profil bekommen. Man kann sich da, glaube ich, auch per Opt-out rausnehmen. Und du hast einen Geldwert, das ist so eine fiktive Währung. Und genau, dann kann man sich da jetzt aus seiner eigenen Liga, wenn man das will, kann man sich eine Mannschaft zusammenstellen. Also ich könnte mich kaufen.
Das ist ja die Frage, die sich da nahezu aufdrängt, ist, wie denn dein Wert ist.
Mein Wert ist gar nicht so schlecht. Ich muss mal, ich gucke parallel mal nach. Ich habe das irgendwo habe ich es gehabt. Ich muss mal auf dem Handy schauen. Also es ist ganz okay. Die Frage ist nur, eben, initial habe ich auch gedacht, ja, das ist ja mega geil. Das ist ja Hammer. Das ist, macht ja bestimmt mega Laune und alles. Nur, es gibt ja auch so, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, also ich bin ja jemand, habe ich ja schon hier gesagt, der Kickbase ja sehr ernst nimmt.
Hat man bis jetzt noch nie durchgekommen. Dann sagen, jetzt, versteckst du sehr gut.
Und jetzt stell dir mal vor, jemand nimmt, vielleicht jetzt nicht sofort, aber wenn sich das irgendwie etabliert, jemand nimmt Promateur sehr ernst. Und da gibt's dann Ligen, also beispielsweise in meiner Mannschaft würden wir so eine Liga machen, anfangs der Saison. Und wir würden dann sagen, der Gewinner kriegt 200 Euro, das wird so in den Pott eingezahlt. Der Verlierer muss einmal nackt um das Stadion laufen. Keine, also weiß ich nicht so, ja. Also man gibt sich so selber so eine Wichtigkeit und eine Relevanz dem Ganzen. Ja, und dann gibt's so ein Spiel und ich weiß, jemand aus meiner Mannschaft hat mich gekauft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt mal ganz banal gesagt, wenn ich jetzt vorm Tor stehen würde und ich könnte selber schießen oder ich spiele ab. Normalerweise würde ich, klar, selber machen. Aber vielleicht spiele ich auch lieber ab, weil dann kriegt der weniger Punkte.
Ja, könnte ja aber auch Win-Win sein, weil der andere nur einen Fuß hinhalten muss.
Ist jetzt so das erste Beispiel, was mir eingefallen, aber darauf will ich raus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer irgendwie denkt, ah ja, jemand hat mich und senzt einen im Strafraum um und verschuldet einen Elfmeter und kriegt dann irgendwie so Punktabzug. Das jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie so in die Richtung denken kann man, glaube ich, schon.
Naja, das mit dem Elber wäre doch noch quasi viel realistischer, wenn du irgendwie führst eh schon kurz vor Schluss so, dass das Ding in gutem Glauben nicht mehr gedreht wird und dann denkst du, gut, dann hole ich mir noch einen 16er.
Also, ich habe einen Marktwert von 645. Jetzt kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht sagen, wie gut das ist. 645. Also mein bester Freund, der spielt in einer anderen Liga, der spielt in meiner alten Heimat, der hat einen Marktwert von 444 und ist aber der weitaus bessere Fußballer, würde ich sagen.
Ja, gut. Du hast die Scouts überzeugt. Also
ja, ich habe einfach mehr, also weißt du, das ist ja das Gute, ich muss ja die Scouts überzeugen, sondern es ist ja rein datenbasiert. Also ich habe einfach, ich bin statistisch der bessere Fußballer.
Ist offensichtlich so.
Ja.
Ja, also ich sehe den Punkt, den du machen willst natürlich, ist die Frage, für wie relevant man das Risiko einschätzt, sonst müsste man halt einbauen, dass man seine eigene Liga nicht.
Aber dann verliert es komplett an Relevanz.
Ja, dann verliert, und wie willst du es auch überprüfen?
Also, weißt du, das Ding ist ja, ich kenne ja nicht mal alle Spieler meiner Liga. Warum soll ich dann überhaupt eine andere Liga überhaupt spielen? Also der Witz ist ja, dass man seine eigene Liga spielt.
Ja, und wie willst du es auch ausschließbar machen?
Ja,
ich kann ja beim Einloggen angeben, was ich will. So.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass man das an sein Profil knüpfen muss sozusagen, weil du hast ja ein automatisch erstelltes Profil, wenn du ein spielberechtigter, wobei dann dürften ja aber nur Leute mitspielen, die das,
wobei,
wer will denn sonst mitspielen auch?
Ja, ich.
Kaufst du mich?
Die Liga muss ich mir natürlich überlegen, da einiges in Frage, das ist klar, aber sonst kaufe ich nur den Bodenseebomber.
Das ist jemand anders. Das ist der Noah und der ist leider nicht mehr da.
So.
Aber vielleicht macht er noch ein paar Spiele in der Rückrunde. Der hat jetzt auf jeden Fall einen guten Marktwert, aber der wird maximal ein, zwei Spiele nur noch machen, der Bodenseebomber. Ja. Deswegen würde ich nicht raten.
Ja.
Wenn du ihn gelost kriegst, ist gut, weil dann kannst du ihn verscherbeln und kannst dir dafür irgendwie zwei mittelmäßige holen.
Naja, oder natürlich immer bringen. Ich habe ja einen Draht in die Mannschaft. Wenn dann der Hinweis kommt, morgen ist er.
Ja. Ja. wie lustig das ist. Also, wenn man das wirklich mal zu Ende der Konsequenz, wie lustig das wäre, wenn man dann wirklich so, wenn es darum geht, okay, welche stelle ich fürs Wochenende auf? Da gibt es dann irgendwo ein Deadline. Und dann telefonierst du irgendwie so das andere Dorf, wo du einen kennst, und sagst du, sag mal, spielt der Achim morgen? Mhm. Also, nee, der ist auf einer Hochzeit. Ja. Und dann sagst du, ja, gut.
Ja. Wir haben Dorffest. Da kannst du keinen von uns bringen.
Nee, brauchst du keinen aufstellen. Alle würden brauchst du keinen bringen. Es ist schon lustig. Also man könnte das schon zu Ende denken und das wäre dann glaube ich, schon spaßig. Und vor allem könnte es auch tatsächlich sein, also ich glaube, ich fände es schon, ich glaube, es könnte dafür sorgen, dass man innerhalb der Liga irgendwie, dass die Mannschaften oder die Spieler vielleicht auch so ein bisschen mehr, nicht direkt connecten, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei von irgendeiner Mannschaft habe, wo ich irgendwie nicht direkt kenne, aber vielleicht kann ich die so vom Namen dann so zuhören und so. Das ist dann schon irgendwie was anderes.
Ja. Und dann gehst du, wenn du gegen die mal spielst, auch vielleicht beim Warmmachen oder so mal hin.
Ja. Und dann sage ich so, du, heute, ich habe dich zwar aufgestellt, aber zwei Tore müssen nicht sein. Eins wird reichen.
Ja, so.
Ja. Und dann sagt der, deine Fresse, wer bist du?
Fällt dir ein.
Fällt dir ein, du. Hau ab,
und dann siehst du, ja, ich bin der und der. Ah, nee, ach, hab dich auch. 645 Euro. Klar.
Ja, oder er weiß halt, dass sein Kollege eben mich hat.
Aber sagt er, hab ich investiert in dich. Ja. Musst liefern heute auch.
Und dann könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, weil, dass man dann, wenn man einen hat und jetzt aber keinen, da sind nicht immer Bilder drin, glaube ich. Und wenn man dann einen hat und dann den sieht und dann sich denkt so, ah, nee, komm, den verkaufe ich. Das ist ja echt unsympathisch. Könnte auch sein, dass man so ein bisschen nach Sympathie geht.
Das ist halt noch viel geiler so. Ah, habe ich mir ganz anders vorgestellt, ja, als den gekauft
habe. Oder so, du bist der so viele Punkte macht?
Hä?
Du? Ja.
Hast schon ein bisschen zu viel. Und dann klar, wenn ich 10 Kilo weniger hätte, würde ich hier auch nicht mehr spielen.
Ja,
also ich finde es super.
Bin gespannt. Wir haben ja noch eine ganze Weile Winterpause. Bin mal gespannt, ob sich da irgendwas entwickelt. Momentan ist noch so ein bisschen, die App ist noch ziemlich rudimentär. Wie gesagt, die sind, glaube ich, vor anderthalb Monaten nur so an den Start gegangen. Und ich habe es jetzt auch gar nicht mehr auf dem Handy. Ich habe es nur zufällig mitbekommen. Die haben das auch nicht so an die große Glocke, glaube ich, gehängt. Aber die ist so funktionell auch noch ziemlich eingeschränkt. Also du kannst nicht mal irgendwie, du kriegst Spieler zugelost, aber du kannst dann nicht mal auf den jeweiligen Verein gehen und dir alle Spieler anschauen oder so. Das geht nicht mal. Also die sind irgendwie so ein bisschen, weiß jetzt auch nicht, warum die das unbedingt jetzt machen mussten. Aber ja.
Ja.
Ich halte dich auf dem Laufenden. Werde dich natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie sich mein Marktwert entwickelt.
Das ist mir ganz lieb.
So, hast du was dabei?
Ja, wird ja mal wieder, wie jedes Jahr, über Regelanpassungen im Sommer diskutiert. Was da VAR, was nicht, ist mitbekommen?
Ja, weiß ich jetzt nicht genau, auf was du anspielst, kann ich dir gleich sagen.
Unter anderem wird darüber diskutiert, dass falsche Eckenentscheidungen korrigiert werden dürfen.
Ah, wenn, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Wenn ein Tor draus resultiert. Anders ergibt es ja keinen Sinn. Darüber hinaus wird diskutiert, ob gelbrote Karten zurückgenommen werden dürfen.
Es ist ein Skandal, dass es immer noch nicht, also das ist eine absolut spielentscheidende Szene, sowas. Warum soll man die nicht, es ist ja nicht nachvollziehbar.
Ecke genauso, worüber ich mich gewundert habe, ist, warum die Freistoßthematik nicht gleich mit abgeräumt haben, wenn ein Tor rausfällt.
Ja, einfach Standardsituation, ja.
Ja, genau. Oder auch halt Einwurf am 16er.
Ja.
So, ne, also alles.
Gut, ich glaube, es ist halt schwierig. Weißt du, bei der Ecke ist es natürlich unmittelbarer, und beim Freistoß wahrscheinlich auch, ob ein Tor draus resultiert, weil du musst natürlich dann, ist ja schwierig zu sagen, ab wann. Also, angenommen, es gibt eine Ecke, die hätte es nicht geben dürfen, dann fällt aber, also dann wird die Ecke reingeschlagen, der Ball wird rausgeköpft, der wird nochmal quer gespielt, Flanke abgeblockt, wieder Flanke, Tor. Ist es jetzt noch die Ecke? Das ist natürlich schwierig, weißt du?
Ja, aber du hast ja jetzt schon die gleiche Diskussion, wenn es in der Entstehung des Tores ein Foulspiel gab. Also, ne, beispielsweise Team A erobert einen Ball durch ein Foulspiel, verliert den dann aber, Team B spielt eine halbe Minute noch hin und her, verliert den Ball dann wieder und dann fällt ein Tor. Das diskutierst du ja auch, wie weit gehst du quasi im Spiel zurück. Also
Wobei ist es da nicht einfach, so, wenn der Ball nicht im Aus ist?
Naja, es gab jetzt, müsste jetzt lügen, glaube irgendwann kurz vor Weihnachten in der zweiten Liga bei, ich glaube, Karlsruhe gegen Paderborn so eine Diskussion, was er dann zurückgenommen hat, wo ich jetzt aber gesagt hätte, Paderborn hatte den Ball schon so sicher in den eigenen Reihen und hat ein paar Pässe gespielt und hatten dann halt am eigenen 16er wieder verdaddelt,
yeah.
wo ich mir denke, die hätten den auch rausschlagen können ohne Probleme oder hätten halt nicht hinten rumdaddeln müssen.
Ja, eben, genau, das ist immer die Frage, wie man so, da so.
Und war auch schon irgendwie gefühlt eine halbe, dreiviertel Minute her, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber auch da kann man ja drüber streiten so.
Ja, total, also
das ist nicht lösen. Dann soll es die 8-Sekunden-Regel bei Einwürfen und Eckbällen geben. Da bin ich gespannt, ob die genauso gut geahndet wird wie die 6-Sekunden-Regel beim Torwart.
Was 8 Sekunden angekündigt neu.
Wurde. Und
was wäre, weiß man, was die Konsequenz wäre bei, dass einfach, na, wahrscheinlich verfällt dann einfach der Einwurf. Einwurfrecht geht an die andere Mannschaft und Eckball verfällt und es gibt Abstoß.
Ja. Oder du hast halt einen indirekten Freistoß an den beiden.
Ja gut, aber an der Eckfahne einen indirekten Freistoß ist jetzt keine Belohnung.
Nee, aber kannst halt auch nach vorne pölen, ne? und dass Spieler bei Auswechslungen innerhalb von 10 Sekunden den Platz verlassen sollen.
Das finde ich stark.
Mhm. Wenn sie es wirklich ahnden, dann. Also wenn sie auch durchgreifen.
Ja, 10 Sekunden ist natürlich auch möglich, weil man ja auch hinten rausgehen kann. Genau. Dann wird das vielleicht auch endlich mal mehr wahrgenommen. Und zwar nicht nur von Mannschaften, die hinten sind, sondern von allen Mannschaften. Ja, es ist halt einfach, es sind so viele Sekundenregeln. Das ist so ein bisschen.
Ja, und wie gesagt, sie haben ja auch vor dieser oder vor der letzten Saison, weiß nicht mehr genau, angekündigt, die 6-Sekunden-Regel beim Torwart konsequent zur Ahndung gefühlt, wo es halt einfach auch nicht passiert.
Das ist jetzt eine neue Regel, Jonas.
Ja.
8 Sekunden.
Ja.
Glaube ich. 8 Sekunden und wenn dann nicht, gibt's Eckball. Aber ich habe noch wenig Eckbälle gesehen. Und ich bin mir sicher, dass sich nicht alle Torhüter jetzt streng dran halten.
Also gefühlt noch keinen einzigen.
Doch, ganz am Anfang, ich glaube, am ersten, zweiten Spiel, da gab es das gleich mal. Aber das ist ja, wie wir immer sagen, bei diesen neuen Regeln, man müsste die 2 bis 4 Wochen over the top konsequent durchziehen. Nur dann, und dann gibt es Riesenaufschrei und weiß ich nicht, aber nur dann funktioniert es, weil nur dann kapieren es die oder halten sie sich dran, die Spieler. Das ist halt einfach leider so.
Ja.
Okay. Ja. Und ab wann könnte das kommen?
Zum Start der neuen Saison ist im Gespräch.
Okay. Aber noch nicht entschieden.
Nee. Ist zuerst mal Diskussion.
Was hältst du davon?
Also, ich sag mal, bin jetzt nicht der größte Freund vom VAR, aber ich finde die beiden Regelungen, wenn sie es wirklich machen, halt sinnvoll, weil, also das mit der gelb-roten Karte kannst du keinem mehr klären, wenn die zweite gelbe keine war, weil es ja halt, hast du ja auch schon gesagt, spielentscheidend ist halt genauso wie eine rote Karte, die kannst du challengen. Also den Unterschied kannst du ja niemandem mehr klären. Und auch die Sache mit den Eckbällen und so. Wenn es fälschlicherweise einen gibt, wird reingeschlagen, Kopfball-Tor. Ist ja genauso wie Abseits oder ein Foulspiel vorher. Ja. Und es fällt ein Tor. Also verstehe ich halt auch nicht, warum es bis jetzt noch nicht gemacht wurde.
Ich glaube, das finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, nur dieses ganze, alles, was man dann noch zusätzlich mit Sekunden und so viel Sekunden hier, so viel Sekunden da, das kannst du ja auch einem Schiedsrichter oder so nicht zumuten. Deswegen glaube ich da, das ist ja, also an sich gut, dass die Problematik erkannt ist, also dass es da irgendwie, dass es da Nervpotenzial gibt. Aber das hört sich dann für mich dann eher so ein bisschen wie nach Verschlimmbesserung an. So, wir versuchen da irgendwas zu machen, aber das ist so ein bisschen zu overengineert.
Ich finde auch diese, also das zahlt ja auf diese Nachspielzeit-Thematik
an. Ja.
Letzten Endes. Ich persönlich habe also diese Saison das Gefühl, dass die Schiedsrichter das extrem gut im Griff haben. Ich finde, es war jetzt selten eine dabei, wo ich gesagt habe, boah, ist viel, viel zu wenig. Also bei den Spielen, die ich gesehen habe, und auch selten eine dabei, wo ich gesagt habe, Alter, wo holt denn der jetzt 7 Minuten her oder so?
Das ist wohl so.
Das haben die so ganz okay im Griff.
Das finde ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass zum einen aber auch daran liegt, dass dieses Exzessive, dass sie das ja wieder zurückgefahren haben, auch ganz bewusst, dass es wirklich in den allerseltensten Fällen noch irgendwie mal 8, 9, 10 Minuten gibt. Weil das auch der Fußballfan ja nicht gewöhnt ist. Hm. Ich glaube, das ist das eine schon mal, was auch noch positiv mit reinspielt. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass man sich einfach an ein bisschen höhere Nachspielzeiten, also 5-6 Minuten, das ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Vielleicht fällt es auch dann nicht mehr so sehr auf. Mhm. Aber am Ende ist es auch völlig egal, weil solange man es akzeptabel und okay findet, ist es ja mal egal, warum.
Also ich finde die Körpersprache von den meisten Schiris ganz gut in dem Punkt, weil die jetzt häufig auch irgendwie 80. Minute ein Torwart braucht, relativ lange, um Ball ins Spiel zu bringen, stehen sie schon
das
da.
Ja, und das gibt es relativ konsequent. So das gibt's so. Relativ,
ja, genau.
Aber mich würde das tatsächlich mal interessieren, ja, sie machen immer diese Geste, aber also nachgeprüft habe ich jetzt noch nicht, ob die das auch wirklich alles dann jeweils immer draufpacken. Und da würde mich mal interessieren, so eine Auswertung von längeren, sagen wir mal, Unterbrechungen, welcher Art jetzt auch immer, ob das ein rausgezögerter Abstoß, ein Tor, wie auch immer, das zusammengezählt, ob das muss ja nicht gleich, genau gleich die Nachspielzeit geben, aber ob es da, weißt du, so das Verhältnis dann. Mhm. Also keine Ahnung, wir haben 7 Minuten Verzögerung, also gibt es 5 Minuten Nachspielzeit. Wir haben 8 Minuten Verzögerung, also gibt es 6, also irgendwie so, weißt du, gibt es da ein Muster? Ist es halbwegs konsistent oder gibt es da irgendwie gar keinen erkennbaren Ding? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja. Ja, es ist spannend. Also ich finde gefühlt dieses Jahr oder diese Saison finde ich es deutlich besser als in den letzten Jahren.
Ja, also es ist auf jeden Fall das Beste, was es sein kann, nämlich unauffällig, glaube ich.
Genau, ja.
Ja, ja,
genau.
Geht mir auch so. Wir müssen noch einen Punkt kurz besprechen. Weiß nicht, hast du noch was anderes dabei?
Nee.
Dann können wir zum Abschluss vom Intro noch einen Punkt besprechen, nachdem wir euch darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir natürlich auf Spotify unter anderem zu erreichen sind. Da könnt ihr uns gerne abonnieren bzw. so ein Follow dalassen. Das ist sehr gut. Da können wir mal transparent sein. Da haben wir inzwischen, jetzt lass mich kurz nachgucken, schon eine ganze Menge angesammelt. Aber es ist natürlich besser, je mehr, weil da kriegen auch mehr Leute das zu sehen, was uns natürlich dann auch hilft, dass wir dann unsere Message auch zu anderen tragen können. Wir sind knapp vor den 400 Abonnenten allein auf Spotify. Das ist sehr erfreulich und sehr viel. Also allein auf Spotify, Leute, die uns folgen, das sind ja nicht Leute, die jetzt anhören, sondern Leute, die uns folgen. Das ist schon cool. Darf gerne mehr werden, also gerne kurz einmal machen. Dauert wirklich nicht lang. Und ansonsten könnt ihr auch zusätzlich gerne auf unseren Discord-Server kommen und da mit uns in Kontakt kommen, mit unserer kleinen, aber feinen Community. Link ist in den Shownotes. Du hast mir vor ein paar Wochen, weiß gar nicht, wie es kam, mir eine Doku empfohlen, eine Fußball-Doku, die in der ARD-Mediathek zu finden war.
ARD oder? Ja, doch, ARD.
Ich glaube, ARD. Und die habe ich mir auch angeschaut und du hast natürlich nicht zu viel versprochen. Und zwar geht es um die Doku über, also Rise and Fall von 1860 München. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, worum es da geht, wo die ansetzt, wie da so der Vibe in der Doku ist. Dann können wir ein bisschen drüber sprechen, wie wir es beide fanden.
Ja, genau. Rise and Fall 1860 München, wie ich mittlerweile rausgefunden habe, gibt es, glaube ich, auch schon über ein paar andere Vereine. Also Kaiserslautern habe ich
über sogenannte Traditionsvereine.
Kaiserslautern habe ich aber noch nicht gesehen. 1860 war jetzt erste und spielt quasi von aktuell bis zurück, ja, im weitesten Schritt zurück, Verpflichtung von Werner Lorand, wo die noch Bayernliga gespielt haben und als Karl-Heinz Wildmoser das Präsidentenamt so übernommen hat. Also ist quasi so die Geschichte von, würde ich sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er bis heute. Und beschäftigt sich halt mit allem, was in dieser Zeit bei 60 passiert ist, was ja eine ganze Menge war, muss man sagen. Von den Höhen und Tiefen, Einzug Allianz Arena, Auszug Allianz Arena, sowieso die vorher Einzug Olympiastadion, Auszug Olympiastadion, die ganze Debatte um das Grünwalder Stadion, Einstieg Hasan Ismaik, die gefühlten 6 Ausstiege von Hasan Ismaik, die nie gekommen wurden. Und es kommt ein breites, eine breite Beteiligtenpalette von Ex-Spielern, Ex-Funktionären, Fanvertretern, Hasan Ismaik selber, verschiedene Präsidenten, von denen 60 nach Wildmoser auch eine ganze Menge hatte. Also ich persönlich finde es auch richtig gut gemacht und wenn man so in der Zeit Mitte, Ende der 90er Anfang der 2000er fußballerisch sozialisiert wurde, ist auch so das ein oder andere Schmankerl noch aus alten Randzeiten und so mit eingebaut.
Allein schon der dauerquarzende Karl-Heinz Wildmoser auf der Tribüne vom Münchner Olympiastadion, die einfach so eine Schachtel kippen, einfach so komplett offensichtlich vor ihm liegt, was heute nicht mehr gehen würde einfach, liegt einfach da. Das ist schon herrlich. Ja, also ich hab mir das auch angeschaut, natürlich aus einem ganz besonderen Blickwinkel und muss dir absolut recht geben, ist auch wirklich gut gemacht, ist auch so von der Erzählweise her ganz gut, weil obwohl es so ein bisschen verschachtelt ist und immer diese Zeitsprünge macht, Gegenwart und wieder zurück und ein bisschen weniger zurück, also so, das so ein bisschen da erzählt, kann man trotzdem gut folgen, finde ich, und ist auch schlüssig, weil manchmal dann auch direkte Zusammenhänge ja da aufgezeigt werden. Ja, also fand ich wirklich gut und ja, also es ist, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube in der Folge mit unseren geheimen Geständnissen, als ich gesagt habe, dass ich manchmal mir wünschen würde, dass ich Fan von einem anderen Verein wäre, beziehungsweise dass mein Verein einfach so ein bisschen mehr zum Mitfiebern hat. Ich glaube, das Problem haben die jetzt die 60er nicht.
Nee, das kann man sagen.
Und so asozial ich sie auch teilweise finde, aber, und das wird wahrscheinlich jeder Bayern-Fan auch bestätigen, dieses Stadion und das Viertel an der Grünwalder Straße und Giesing da, das ist was so Besonderes und ja, das gibt's wirklich, das ist in Deutschland wahrscheinlich fast einmalig in der Form, also auch in der Größe, in der Spannweite, das ist schon echt was richtig Cooles und ich verstehe auch absolut diesen inneren Zwang, dass man da auch nicht weg möchte, das verstehe ich komplett. Und würde selber auch sagen, dass es absolut wichtig wäre, dass dieses Stadion da auch bleibt und auch bespielt wird, weil ja, es ist einfach für die Fußballromantik nicht zu ersetzen.
Es ist aber jetzt auch wieder sozusagen die nächste Wendung in der Posse, die jetzt nicht mehr in der Doku abgebildet wird, aber ja zufällig um den Zeitpunkt, um den Jahreswechsel, wo wir drüber gesprochen haben, über die Doku, ja kurz davor oder danach, ich weiß nicht mehr genau, um die Ecke kam, dass die Stadt München jetzt was generiert hat, wie man das Grünwalder vielleicht retten könnte und 60 dann auch da weiterhin beheimaten könnte, ohne dass die raus müssen, und wo dann auch gar viel zu wenig und es viel zu klein und es geht ja auch alles nicht, und das ist halt wieder so sinngemäß, also ohne jetzt genau zu wissen, das waren ja nur so ein paar, ich sag mal, Buzzwords, die der OB von München da rausgehauen hat, aber zum ersten Moment erstmal so angehört, man kann ja zumindest mal drüber nachdenken, aber wie sie sich auch gleich wieder selber so ein Ticken im Weg stehen, manche Akteure da, also ist jetzt, weiß nicht, wie repräsentativ das für die Fanszene war, aber war sensationell der Reflex gleich.
Ja, also ich meine, es ging ja darum, glaube ich, dass der Vorschlag, also es ist ja lang schon in Diskussion, ob man das Grünwalder überhaupt in der Form so halten und weiter bespielen kann und wenn ja, wie, also dass sich da bestimmte Dinge ändern müssen, das ist relativ klar. Ich meine sogar, dass manche Teile der Tribüne ja schon gesperrt sind, weil es einfach auch alles nicht mehr anders geht. Und dann gab es irgendwie so einen Vorschlag, glaube ich, dass man so nach dem Motto klein, aber fein, wir machen da so ein wirklich erhaltendes, so gut wie es geht, und machen da so ein kleines Schmuckkästchen für 25.000 zwar nur, aber eben, dass man dann kann man das hier so gut machen, wie es das. Und da war dann deine Quelle, was auch immer das war, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so genau, irgendeine Fangruppe, glaube ich, die dann gesagt hat, ja, diese absolute Frechheit, so ein Vorschlag, da sieht man wieder die Stadt, typisch Stadt, das gibt's ja gar nicht, wollen uns wieder klein halten, wo sollen wir denn mit 25.000 hin? Und da waren wir uns ja dann auch einig im Sinne von, naja, ist doch besser, du hast eine kleine, also momentan spielt ihr dritte Liga und wollt ihr euch wieder verheben und in ein 50.000er Stadion machen, so wie ähnlich wie damals in der Allianz Arena, oder wollt ihr lieber ein kleineres Stadion, dürft dort bleiben, in eurem Zuhause, in eurem Wohnzimmer, 25.000, was jetzt auch nicht so klein ist, muss man auch mal sagen, und dafür ist es aber dann immer ausverkauft vielleicht. Hast eine Mega-Stimmung. Aber eben, ich bin nicht, bin da nicht emotional involviert, kenne da auch die Details nicht. So von den oberflächlichen Sachen waren das meine ersten Gedanken.
Ja, und vor allem, du nutzt zwei Sätze, dann können wir es auch abschließen. Ist ja eine Sache, über die wir uns auch unterhalten haben, die Lärmschutzthematik, die ja jetzt schon, ich sag mal, auch mehreren Stadien so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat.
Und Licht vor allem.
Und Licht, die nicht so innenstadtnah sind. Also Paderborn war ja so das erste, ich sag mal, krasse Beispiel, die ja jetzt nicht, also die ja schon ein Stück abseits liegen von der Innenstadt, so also an der Autobahn, aber wo dann auch gesagt wurde, nach 22 Uhr hier kein Fußball mehr.
Da kannst du nicht Champions League spielen.
Nee. Und das verstehe ich 60 halt bei 25.000 in Giesing halt auch nicht.
Ja. Weil das ist, glaube ich, auch alles andere selbstverständlich, dass sie dieses Stadion hier dadurch überhaupt halten und weiter benutzen dürfen.
Also, ja.
Da. Nun gut. Das war's mit 60. Muss auch reichen, jetzt auch mit 60.
Ja, kommen wir zu Wer bin ich? Und die
Zücke meinen Stift.
Die drei gesuchten Spiele habe ich heute dabei. Und das ist mir auch immer lieber, als selber raten zu müssen, weil ich finde, in der Vorbereitung macht das immer ganz besonders viel Spaß, zu überlegen. Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit.
Gut, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Ich habe zusammengespielt mit Erik Meyer, Erwin Skela und Marcel Maltritz. Ich habe zusammengespielt mit Erik Meyer, Erwin Skela und Marcel Maltritz. Bin ich Ingo Hertsch, Frank Fahrenhorst oder Pablo Thiam? Bin ich Ingo Hertsch, Frank Fahrenhorst oder Pablo Thiam?
Also das ist wirklich gesammeltes Mittelmaß in seiner wunderschönsten Form. Das würde ich sagen. Das ja. ist wirklich, es ist ja. wunderbar.
Ja.
Das ist wunderbar. Also, Meier gehen wir mit Aachen und Leverkusen. Skela würde ich jetzt mal hauptsächlich nach Frankfurt verorten. Maltritz wahrscheinlich Bochum. So, jetzt haben wir das. Ah, Meier natürlich, HSV. HSV wäre natürlich Ingo Hertsch. Mal gucken, ob das eine Fährte ist. Also Hertsch, HSV, aber auch Leverkusen gewesen, meine ich. Fahrenhorst, der war Bochum, Bremen, VfB, das spielt jetzt hier, glaube ich, keine Rolle. Pablo Thiam, Wolfsburg, VfB vor allem. So, VfB. B können wir, glaube ich, ausklammern. Das ist oben nicht relevant. Ich sehe hier bei Hertsch, Fahrenhorst, Thiam leider keinen Frankfurter, wo ich Skela hinschieben könnte. Das heißt, Skela, Frankfurt ist es. Ja, mal schauen. Oder hat der Hertsch da irgendwie noch rumgegrätscht? Fahrenhorst ziemlich sicher nicht. Also, Meier und Hertsch gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Die haben mindestens beim HSV, vielleicht sogar noch in Leverkusen, nochmal zusammengespielt. Meier Fahrenhorst, vielleicht ist Fahrenhorst, war der in Leverkusen? Irgendwas meine ich mit Leverkusen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, könnte das aber sein. Dann würde aber Thiam übrig bleiben. Und Meier, hatte Meier überhaupt noch einen relevanten Club in Deutschland außer Aachen und Leverkusen? Achso, nee, Hamburg haben wir gesagt. Boah. Meier ist, Meier ist eine Falle. Maltritz Fahrenhorst. Boah, wo hat denn der Maltritz, wo ist der denn rumgestolpert? Boah, das ist auch so einer, den kannst du überall, den konntest du in so eine frühe 2000er, mittleres bis unteres Drittel Bundesliga, kannst du den überall reinschieben, würde mich nirgends wundern.
Ja, das würde mir genauso gehen.
Also Bochum auf jeden Fall, aber wo hat der Maltritz sonst noch? Boah. Thiam, Wolfsburg, VfB komme ich natürlich oben überhaupt nicht weiter. Oder war der Skela in Wolfsburg? Kommt es aber auch mit dem Rest nicht hin. Komm, ich, weil ich das Einzige war, wo ich glaube, es ist eine Falle, aber die einzigen, die ich, wo ich zwei zuordnen könnte, wäre, ach so, scheiße, ich hab's wieder falsch rumgedacht. Ist ja Quatsch. Ich sag Ingo Hertzsch.
Vollkommen korrekt.
Also Meyer Hamburg.
Ja.
Skela, war es Frankfurt?
Ja.
Ist Hertzsch bei Frankfurt gewesen noch? Ah, ja. Okay, das war eben nur der Ding. Weil Skela hätte ich sonst nirgends in Deutschland so richtig auf dem Zettel. War Bielefeld? Mhm. Ah, nee, es war Fabian Warter.
Nee, ich glaube beide.
Schon, gell?
Mhm.
Aber der, ja. Und Maltritz Hertzsch, war Hertzsch auch in Bochum?
Nee, Maltritz aber beim HSV.
Ja, sei, kannst du Plug and Play einfach rein.
Maltritz war im Seniorenbereich Magdeburg, Wolfsburg, Hamburg, Bochum.
Ja, das ist, ist ungefähr wie die Auswahl der Spieler gerade.
Ja, ja, stark. Also war wirklich stark. Ich habe gehofft, du hast Meier und Hamburg nicht ganz auf dem Schirm.
Ja, doch.
Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten. Ich habe zusammengespielt mit Charles Akonor, Thomas Hengen und Ari van Lent.
Alter.
Ich habe zusammengespielt mit Charles Akonor, Thomas Hengen und Ari van Lent. Bin ich Bernd Kurzin jetzt?
Wow.
Fratislav Lokwenz? Oder Klaus Reitmeier? Bin ich Bernd Kurzin jetzt, Fratislav Lokwenz oder Klaus Reitmeier?
Ich vertraue meinem ersten Instinkt, Klaus Reitmeier.
Absolut richtig, stark. Wo?
Akonor Wolfsburg, Hengen Kaiserslautern, Van Lent Gladbach.
Akonor Van Lent richtig mit Thomas Hengen. Den habe ich extra eingebaut, weil ich wusste, dass du ihn mit Kaiserslautern in Verbindung bringst und nicht mit dem Verein, wo er viel, viel länger gespielt hat, dem KSC.
Ah, klar. Ja, wieder wie beim ersten Ding, auch wieder richtig, falsch im richtig.
Der Erfolg gibt dir recht.
Aber ich, da waren die Fährten waren für mich ein bisschen zu eindeutig. Kurzin, jetzt wolltest du mich mit Wolfsburg, Akonor, Lokwenz Hengen, die Kaiserslautern-Verbindung. Ja, aber Charles Akonors Sohn, habe ich neulich durch Zufall gesehen, spielt jetzt bei Gladbach.
Ja.
Guck an. Heißt aber nicht Akonor, heißt anders. Mhm. Weiß gerade nicht, wie er heißt.
Ja, stark. Jetzt die Frage, wird's zu null? Und um zu null zu werden, musst du Folgendes richtig zuordnen. Ich habe zusammengespielt mit Mo Idrissou, Mo Sidan und Vedat Ibisevic. Also drei der größten Stürmer der Neuzeit, muss man sagen. Ich habe zusammengespielt mit Mo Idrissou, Mo Sidan und Vedat Ibisevic. Bin ich Martin Hanik, Tamás Hajnal oder Marc Ziegler? Bin ich Martin Hanik, Tamás Hajnal oder Marc Ziegler?
Erster Impuls wäre Hajnal, weil mit Zidane bei Mainz, mit Ibisevic bei Hoffenheim. War Hajnal auch bei Hoffenheim? Irgendwas habe ich da. Mit Idrissou eigentlich eher nicht. Hanik, Bremen, VfB. Bremen könnte Zidane sein, VfB, Ibisevic. Idrissou kriege ich nicht zusammen. Idrissou habe ich bei Kaiserslautern auf dem Zettel. Ansonsten habe ich den irgendwie nicht so richtig. Idrissou spielt Champions League bei Freiburg. Oder?
Idrissou spielt Champions League. Den Fangesang gibt's.
Ich glaube, das haben die Freiburger auch gesungen. Marc Ziegler ist natürlich der Ausreißer. Marc Ziegler hat definitiv nicht mit Moos. Obwohl, warte mal. Marc Ziegler ist der Torwart. Der hat mal beim VfB irgendwie random noch irgendwie ein paar Einsätze abgestaubt. Da könnte natürlich Ibisevic sein. Und davor mit Idrissou, weil die auch die Ältesten von der Charge hier sind. Oh, Marc Ziegler ist natürlich random. Die könntest du natürlich auf dem Rechercheweg entdeckt haben und schön einfließen lassen. Oder ist das das Zeichen, weil der passt eigentlich zu den anderen fünf nicht so richtig? Und eben Idrissou würde ich vom Alter her zuordnen. Ibisevic könnte sehr gut sein, VfB. Aber Zidane kriege ich nicht hin. Weil der Ziegler war, meine ich, nur beim VfB und Zidane war nicht beim VfB. Deswegen fällt er eher raus für mich. Den hast du, glaube ich, zufällig entdeckt und reingemogelt. Aber starker Name. Heinal, Hanik, Zidane, Hanik, Ibisevic, Hanik, Idrissou. Der Hanik, der, eine Station vergesse ich bei dem. Heinal, Idrissou. 50-50. Kann ich einen 50-50-Joker nehmen?
Nee, tut mir leid.
Du, das Glück war mir heute hold. Ich sag keiner.
Falsch.
Hanik.
Falsch.
Ah! Du Sack.
Es ist natürlich Marc Ziegler, der neben dem vollkommen richtigen Gedanken von dir, dass er beim VfB gespielt hat und da zusammen mit Vedad Ibisevic auch noch beim großen BVB gespielt hat und da zusammen mit Mo Zidane und bei Hannover 96 mit Louis Trissot.
Ja, aber da, die sind schon älter, oder, als der Rest. So ein paar Jährchen, so 3-4 Jährchen, würde ich sagen. Wo hat Idrissou denn eigentlich noch alles gespielt in Deutschland? Das würde ich...
Also, du hattest ja schon gesagt Kaiserslautern.
Ja.
Freiburg habe ich auch auf dem Zettel. Ich glaube auch, dass er in Gladbach mal gespielt hat.
Ja, müsste einige Vereine in der Vita haben.
Also, ich habe es aufgemacht. Ich lese es mal vor. FSV Frankfurt, Wien Wiesbaden, Hannover 96, MSV Duisburg, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern, dann ein bisschen im Ausland und dann natürlich nochmal in Uerdingen.
Klar, ja, stimmt, klar.
Und dann wieder ein bisschen im Ausland und zum Schluss bei Rot-Weiß Frankfurt und Viktoria Griesheim.
Aber dann hat er ja zu seiner, sagen wir mal, die erste Phase, da hat er ja schon so ein Drittel der Bundesliga abgegrast, würde ich sagen.
Ja.
War der mal länger als 2 Jahre irgendwo?
Also, er war in Hannover, war er 4 Jahre. In Duisburg 2, in Freiburg 2, in Gladbach 1, in Frankfurt 1, in Kaiserslautern 2. Ja, und dann.
Kann ja eigentlich gar nicht, rein rechnerisch gar nicht anders sein, wenn da auch noch Auslandsstationen dran kommen. Wobei, da würde er wahrscheinlich auch noch kürzer gewesen sein.
Ja. Ja, aber ist mit Marc Ziegler, also der Gamechanger hier war natürlich Mo Idrissou, ist schon klar, weil der so random, der so ein bisschen wie Maltritz. Theoretisch kann er überall gespielt haben, hat er ja auch, offensichtlich. Und dass man bei Hanik und Heinal, dass einem da mal eine durchrutscht auch, weil das jetzt auch, die waren zwar lange überall, aber so, ja, aber der muss ja noch irgendwo gewesen sein. Das ist genau das, was ich.
Ja, beim Hanik weiß ich es jetzt gar nicht, aber ich dachte irgendwie, dass der vor Bremen, der ist ja, glaube ich, gebürtiger Hamburger und deswegen habe ich gedacht, ob der vielleicht irgendwie noch beim HSV und dass da Bremen, Stuttgart, Hannover war er auch. Nochmal Bremen und jetzt seit 2020 bei der TuS Dassendorf oder beim TuS Dassendorf. 104 Spiele, wie viele Tore?
In Dassendorf?
Ja.
Und der schießt da jedes Jahr irgendwie 40 Tore oder sowas. Also er müsste über seinen Spielen sein, würde ich tippen.
104 oder, Spiele? Dann,
boah, 130 Tore.
133 Tore. Mhm. Ist okay. Ist okay. Ich sag mal, die Quote hat er nirgends anders erreicht.
Ja, das ist... Also stark. Ich fand alle drei nicht einfach.
Aber es waren zwei sehr, geholt, sehr, also waren wirklich sehr schöne Namen dabei, muss man sagen. Da war wirklich. Das war zum Treu. Also gerade die erste Runde war, also wirklich im besten Sinne, also herrlich. Herrlich. Kompletter Durchschnitt. Im Schwerpunkt geht's heute um vordergründig. Die neue Idee zur Abseitsregel Und du hattest schon im Intro ein paar Regeländerungen, die jetzt in Deutschland kommen sollen, angetönt. Und jetzt soll es gegebenenfalls auch eine, ja nicht Revolution, aber eine Evolution der Abseitsregel geben. Kannst du mir mal kurz erklären, wie denn die aktuell gültige Regel des Abseits funktioniert?
Ja, also wenn im Moment der Ballbesitzabgabe der angreifende Spieler näher zum Tor steht als der letzte Verteidiger.
Dann sprechen wir von Abseits.
Ja.
Und es soll jetzt eine überarbeitete Version geben. Die hat eine Kommission erarbeitet, angeführt von der FIFA-Legende Arsène Wenger, der leider auch ab seinem Ausscheiden beim FC Arsenal die Road to Unsympath genommen hat.
Als stark gehittet hat.
Muss man leider sagen. Und diese Kommission hat die sogenannte Tageslicht- oder die Daylight Rule vorgeschlagen. Und dieser Entwurf besagt, dass ein Angreifer nur dann im Abseits steht, wenn sein gesamter Körper, also alle spielrelevanten Teile, vor dem letzten Verteidiger ist. Bisher ist es ja so, sobald du eine Nasenspitze voraus bist als Stürmer, ist es Abseits. Und in Zukunft wird es so sein, sobald deine letzte Stolle noch auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger ist, ist es noch kein Abseits. Das heißt, du kannst im Prinzip bis auf deinen kleinen Finger, dein kompletter restlicher Körper kann im Abseits, nach heutigen Standpunkten im Abseits stehen, aber dadurch, dass dein kleiner Finger noch auf der Höhe des Verteidigers ist, bist du nicht im Abseits. Erst wenn kein Körperteil von dir sich noch auf gleicher Höhe mehr befindet mit dem letzten relevanten Verteidiger, erst dann ist es Abseits. Und ich glaube, Körperteil ist dann aber tatsächlich auch wiederum, haben wir jetzt falsch gesagt, glaube ich, nicht der kleine Finger, sondern die Körperteile, mit denen man ein Tor erzielen darf.
Ist ja heute auch so. Genau. Kannst ja theoretisch mit den Händen im Abseits sein. Also weiter vorne sein, aber ist kein Abseits.
So, Ziel des Ganzen, das damit auch einhergehen soll, laut Kommission, ist, dass man eben mehr Offensivfußball oder generell Offensivfußball fördern will, dass es weniger Abseitspfiffe gibt und das Ende von sogenannten Millimeterentscheidungen. Das soll dann auch, so wird es von offizieller Stelle proklamiert, ein Vorteil für die Angreifer sein, weil man sagt ja immer, das ist ja die alte Regel, im Zweifel für den Angreifer. Und da möchte man sich so wieder ein bisschen hinbewegen. Und deshalb ist dieser Regelvorschlag. Genau. Und das könnte schon ab der Saison 26/27 dann kommen, ist aber noch nicht sicher. Sicher ist aber, dass auf jeden Fall jetzt schon diskutiert wird. Das wollen wir auch gleich noch machen. Aber ich wollte das Ganze eigentlich nur als Aufhänger nehmen, nämlich als Aufhänger dazu, wie sehr es neue Regeländerungen überhaupt im Fußball, vielleicht auch im Sport generell, aber jetzt bei uns im konkreten Beispiel im Fußball braucht. Also wohin entwickelt sich der Fußball? Ist es ein Konstrukt, das immer so bleibt und sich dann durch alle Zeiten bewegt? Oder inwiefern gibt es da Evolutionen, Regelanpassungen, die man auf bestimmte Gegebenheiten der jeweiligen Gegenwart anpasst? So, das ist für mich das eigentliche Thema, was hinter diesem Vorschlag zur Abseitsregel, zur neuen Abseitsregel ist, weil es eben ja auch so argumentiert wird, das Spiel soll attraktiver werden und es soll mehr Offensivfußball geben. Und da stellt sich natürlich dann auch noch die Frage, ob jetzt das Spiel noch mehr den kommerziellen Interessen unterworfen wird, weil bisher war ja das Ganze drumrum des Spiels, wurde den kommerziellen Interessen unterworfen. Aber wird es jetzt eher so, dass das Spiel selber den kommerziellen Interessen unterworfen wird? Das wollen wir alles heute ein bisschen diskutieren. Und genau, wie die neue Regel funktioniert, haben wir gerade schon erklärt. Jetzt ist es so, dass natürlich auch ein Argument für diese Regel war, dass der VAR sozusagen entlastet werden soll, dass es einfacher sein soll mit dem VAR. Nur gleichzeitig heißt es auch, es ist natürlich auch komplexer, es dann ohne VAR zu machen. Das heißt, kommen wir später aber auch noch drauf, wenn wir an Amateurfußball denken, ist diese Regel natürlich deutlich schwieriger umzusetzen als die bisherige. O-Ton von der IFAB, also diese
hört sich an wie ein Leichtathletik-Meeting.
Ja, genau. Dieser Verband, der immer diese Regelvorschläge macht, der irgendwie so ganz genau, wie die zueinander zu FIFA stehen, so dieser kein offizielle FIFA-Ding, aber die schlagen Regeln vor und die werden dann in der Regel auch übernommen. Wortlaut dazu ist, der Angreifer soll nicht für anatomische Details bestraft werden. Okay. Und man sagt, die moderne Technik, also der VR, der macht diese ganz kleinen Unterschiede sichtbar, die früher niemand gesehen hätte. Ach, und das wollen sie so ein Stück weit wieder zurückdrehen und den sogenannten Spirit of the Game, also den Offensivfußball, den wollen sie da stärken oder gegebenenfalls wiederbeleben. So, und jetzt gibt's dann, wenn man das jetzt mal ein bisschen durchdenkt, gibt's bestimmte Vorteile vielleicht, die diese Regel mit sich bringen könnte. Vielleicht auch Nachteile. Und jetzt könnte man sagen, naja, rein statistisch gesehen werden möglicherweise viele knappe Abseitsentscheidungen wegfallen, die es bisher gab, die bisher gepfiffen wurden und jetzt keine mehr sind. Dafür gibt es natürlich aber, wenn du einfach nur die Grenze verschiebst, weiß ich jetzt nicht, ob das rechnerisch dann so einen großen Unterschied nachher macht. So argumentiert diese IFAB, dass eben viele knappe Entscheidungen wegfallen. 15-20% der Situationen, die bisher abgepfiffen wurden, die würden als regulär durchgehen. Aber eben, dadurch, dass sich einfach nur nicht das Abseits abgeschafft wird, sondern einfach nur die Abseitsgrenze verschiebt, hast du ja dasselbe Problem, nur halt an einer anderen Stelle. Meine Interpretation. Und da kommen wir dann eben auch so ein bisschen zu der Frage, wenn wir generell sagen, Offensivfußball soll gefördert werden. Wie finden wir denn generell den Ansatz zu sagen, mehr Tore im Spiel sind besser?
Also das Thema macht, merke ich gerade, ganz viel mit mir. Auf wirklich auch unterschiedlichsten Ebenen.
Da steckt, es ist ja viele Schichten.
Ja, ja, also das bewegt was in mir. Um jetzt erstmal die Frage zu beantworten, ich finde sowieso, dass der Fußball aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit einen Weg geht, wo insbesondere Torhüter immer weiter benachteiligt werden, in Anführungsstrichen, sage ich mal, oder bestraft werden. Das ist die Geschichte mit, dass sozusagen der Fünfer mittlerweile ja auch ein rechtsfreier Raum ist.
Ja, Herr Reti, danke.
Gerne, gerne.
Oder soll ich sagen, Herr Gewerkschaft der Polizei?
Herr Wendt. Herr Wendt. Also, dass da zumindest halt nicht mehr, also, dass man den Torwart schon stärker angehen darf als irgendwie noch vor ein paar Jahren. Das Gleiche, finde ich, gilt bei einem Elfmeter, dass der Torwart ja quasi sich auf die Linie tackern muss. Sobald der einen Millimeter zu weit vorne ist, wird er im Zweifel wiederholt, wenn er ihn hält.
Ja. Und der Schütze darf verzögern und weiß ich
genau,
nicht.
Genau, der Schütze darf quasi, solange er den letzten Schritt durchzieht, alles machen.
Und hat eh schon einen Vorteil, weil er aus relativ kurzer Distanz unverteidigt aufs Tor schießen darf.
Also finde ich, es folgt sozusagen sowieso einer Entwicklung, die der Fußball macht. Und ob ich das gut oder schlecht finde, also wenn ich jetzt als der berühmte neutrale Zuschauer sehe ich natürlich auch lieber ein 7-7 als ein 0-0. So, ist klar. Aber 0-0 haben sich ja auch beide Mannschaften, besonders beide Defensiven, aber auch beide Mannschaften halt verdient, kein Gegentor zu kriegen. Und das hebelt das, finde ich, so ein bisschen aus.
Ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt, dass man diese 0-0 so als Schreckgespenst nehmen soll und sagen, oh Gott, wenn dann Spiel 0-0 ausgeht. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt, so oft kommt es dann auch wiederum nicht vor. Genauso wenig wie ein 7-7 so vorkommt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir halt nur noch 5-4, 7-6, 9-8, 7-7 hätten, dann würde das ja, also ich glaube, das lebt momentan davon, wenn es mal ein 4-4 gibt, dann lebt es davon, dass das eben so selten ist.
Ja, genau.
Und da ist, glaube ich, schon auch noch die Frage der Gewohnheit, ob das dann wirklich immer noch so den Eindruck macht. Und ja, also es ist, möchte ich später auch nochmal drauf kommen, wirklich rein philosophisch die Frage aufzuwerfen, ist denn, also könnte man nicht, ist nicht das beim Fußball gerade die Stärke, dass so wenig Tore fallen, weil die dann besonders wichtig sind? Weil wir haben natürlich auch, wenn man jetzt an anderen Sportarten schaut, zum Beispiel in der NFL, Football, die sind auch deswegen so stark, weil die nur 17 Spiele pro Saison haben. Und selbst da wird schon diskutiert, ob das vielleicht schon wieder zu lang ist. Eigentlich waren es früher mal 16, ich glaube sogar 15. Und das lebt aber davon, weil jedes Spiel viel wichtiger ist als zum Beispiel in der NBA beim Basketball, die 82 reguläre Saisonspiele haben, bevor die Playoffs überhaupt erstmal anfangen. Da ist jedes Spiel überhaupt nicht so wichtig. Beim Football ist jedes Spiel, es sind 17 Spiele, da ist wirklich super wichtig, jedes einzelne Spiel. Und wenn man das jetzt auf ein einzelnes Match überträgt beim Fußball, da ist natürlich dann schon, jedes einzelne Tor ist super wichtig und super entscheidend. Und das ist natürlich auch eine Stärke vom Fußball. Weil wenn du anfängst zu sagen, wir wollen viel mehr Tore haben, um mit anderen Sportarten, die viel mehr Punkte, wo viel mehr Punkte fallen sozusagen, wie Basketball, Football, weiß ich nicht, wenn du das anfängst, da wirst du nie mithalten, weil Fußball wird nie 14-14 ausgehen.
Ja, und wo, also ich sag mal, so wie das jetzt gedacht ist, mag das vielleicht auch auf den ersten Blick suggerieren, dass es attraktiver wird nach vorne. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Trainer von einer Mannschaft wäre, die gegen eine deutlich bessere Mannschaft spielt, wo ich weiß, die haben deutlich schnellere Stürmer als ich Verteidiger beispielsweise, um es jetzt wirklich mal platt zu machen, dann würde ich mich nach dem Prinzip noch tiefer stellen, als ich es vielleicht jetzt ohnehin schon mache, weil ich weiß, aha, jetzt auf Abseits zu stellen ist deutlich schwieriger, weil ich viel mehr ins Abseits stellen muss, sage ich jetzt mal.
Du musst dir viel sicherer sein, ja.
Genau, ziehe ich mich vielleicht noch weiter zurück und verteidige noch mehr um meinen 16er rum. Und dann ist natürlich die Frage, ob das Spiel, also es immer attraktiver wird, glaube ich nicht. Und dass immer mehr Tore fallen, glaube ich auch nicht. Es wird halt taktisch dann was anderes geben und vermutlich eher, dass viele Mannschaften wieder defensiver stehen.
Ja, sehe ich auch so. Also gerade das ist tatsächlich auch eins der Dinge, die immer wieder als negative Folgen genannt werden, nämlich dass sicher Teams eher dann tiefer stehen werden, weil die Abseitsfalle einfach viel schwieriger zu stellen ist. Und du ja anderthalb Meter oder so verlierst sicher dadurch, dass das ja dann kein Abseits mehr ist. Sicher auch könnte ich mir gut vorstellen, dass dann viele Stürmer noch mehr diese, wie soll ich sagen, also es gibt ja immer, du willst ja als Stürmer meistens, wenn du mit Tempo in die Tiefe gehen willst, dann läufst du ja quasi wie in so einem Bogen an, also läufst quasi wie parallel zur Viererkette, um dann irgendwann abzukippen und zu hoffen, dass in dem Moment der richtige timed Ball kommt. So. Und diese Läufe oder dieses Spekulieren, das ist ja ganz oft ein Spekulieren, weil du musst ja genau im richtigen Moment den Ball auch bekommen, sonst ist es abseits. Und das Spekulieren wird, glaube ich, noch viel mehr werden, womit ich eher damit rechne, dass es sogar dann wiederum mehr Abseitspfiffe geben wird, weil dieses Gamblen drauf noch attraktiver wird.
Ja, glaube ich auch. Also auch da wäre
es. Das hat sicher eine taktische Komponente alles.
Auf jeden Fall. Und was ich auch glaube, ist, dass nicht nur, sag ich mal, Underdogs vielleicht ein bisschen defensiver stehen. Es ist aber auch die Frage, also wenn du jetzt ins Spiel gehst, jetzt ohne Wertung der Vereine, aber ich sag mal Bayern gegen Mainz oder Dortmund gegen Pauli, so, ne, aktuell gerade, dann weißt du ja, also wenn ich mich vor den Fernseher setze, weiß ich, aha, Bayern und Dortmund wird, weiß nicht, 65% plus Ballbesitz haben. Und Pauli Mainz wird auf Standards und vielleicht einen Konter hoffen, in der Hoffnung eins zu machen und das nach Hause zu mauern. So jetzt mal ganz platt. Aber wenn jetzt, also es gilt ja dann sozusagen auch für die angreifende und favorisierte Mannschaft. Wir dürfen uns eigentlich noch weniger dumme Ballverluste leisten, weil wir ja auch mehr ins Abseits stellen müssen und wie häufig, also es ist auch so ein gefühlter Wert, aber wenn ich Dortmund gegen so eine tiefstehende Mannschaft gucke, wie häufig rettest du dich so einen Ballverlust, indem du den einzigen, der vorne dann den Weg macht und den langen Ball kriegen will, ins Abseits stellst. Ja. Das kommt gefühlt, finde ich, relativ häufig vor. Hast du dann im Zweifel auch nicht immer mehr. Also auch als angreifende Mannschaft musst du ein bisschen besser Risiko abwägen.
Sag ja, ich vielleicht ist es aber auch dann, also vielleicht verschiebt sich dann mehr zu den Extremen. Also die, die sehr tief stehen und die, die sehr hoch pressen. Weil wenn du dann natürlich, wenn du hoch presst und mit deinem, wie die Kommentatoren dann immer sagen, mit allen 11 Feldspielern oder all 10 Feldspielern sind in der gegnerischen Hälfte, dann wiederum ist es nicht mehr so relevant, weil dann gehst du rein auf Mittellinie und eigene Hälfte abseits, also quasi das, was Bayern irgendwie 90% der Bundesliga-Saison spielt, weil die Gegner recht tief stehen. Vielleicht wird das dann für andere Teams dann auch wiederum attraktiver, weil die eben das Mittelding nicht mehr wollen, sondern entweder stehst du halt ganz tief oder du musst so hoch stehen, dass es im Prinzip, dass die Abseitslinie aus natürlicher Sicht die Mittellinie ist sozusagen. Das könnte tatsächlich noch sein, dass es dann irgendwie so ein bisschen die Extreme mehr bedient.
Ja.
Könnte schon sein.
Um jetzt mal dem Ganzen was Positives abzugewinnen, und das ist auch was diese komische Kommission so ein bisschen verklausuliert gesagt hat, ist es gibt nicht mehr so viel knappe Abseitsentscheidungen oder weniger knappe oder wie auch immer. Die Frage, die ich häufiger, wenn ich mit einem Freund, Grüße gehen raus an Niklas, hier Fußball gucke, bei so ganz knappen Abseitsentscheidungen, also wo es wirklich irgendwie der kleine C ist oder so, ne, der berühmte, ist ja, wie genau wird der Moment der Ballabgabe definiert? Weil gerade bei so knappen Dingern gehst du einen Frame weiter nach vorne, bevor sie ziehen, ist es kein Abseits. Gehst du einen Frame weiter nach hinten, ist es Abseits. Also das ist ja gerade bei den ganz knappen Dingern. Da könnte ich mir schon vorstellen, weil du viel mehr Spielraum hast in der Regel, weil halt mehr Körper, der noch quasi das Abseits aufhebt als Angreifer, dass du da vielleicht ein bisschen gerechter werden kannst.
Ja, aber es gibt ja dann trotzdem auch da die Millimeterentscheidung. Gibt's ja trotzdem.
Ich glaube aber halt, die werden vielleicht weniger als jetzt, weil halt einfach viel mehr zählt, was nicht abseits ist.
Ja,
also, es ist ja so die Umkehr. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass die einen Punkt haben. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, es geht ja so ein bisschen komplett konträr zu den Diskussionen, die alle möglichen Menschen außerhalb dieser Kommission führen. Also eigentlich ist ja die Tendenz beispielsweise mehr VAR. Die wollen den VAR jetzt entlasten. Dann wird ja schon experimentiert mit halbautomatischem Abseits, wo man ja eigentlich gedacht hat, die Tendenz geht zu vollautomatischem Abseits irgendwann. Ist ja jetzt auch das, was die jetzt wollen.
Ja, ich kann das vielleicht schon mal vorwegnehmen, weil das ist so der große Punkt, den ich eigentlich habe, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass ich finde eigentlich diese neue Regelung oder diese Idee, die ist für mich so ein bisschen der Mini-Display unter den Regeln. Der ist so, die Älteren werden sich erinnern, Minidisc war mal nach dem Discman, war das so eine neue, coole Technologie, wo sowieso kleine Disketten waren, die man selber bespielen konnte und so. War alles super aufwendig. Also es sah super fancy aus und war mega cool. Also sah so spektakulär aus und was Neues, Cooles. Aber am Ende hat sich rausgestellt, war es einfach eine nutzlose Übergangstechnologie, weil eigentlich wollte man zur MP3. Das war so das war das Ziel. So, ja. Oder darauf lief es nachher raus. Und für mich ist diese Regelevolution oder diese Regelidee ist genau das, dieser Mini-Displayer, weil man möchte was Neues, Cooles machen, das irgendwie das vielleicht schon verbessert, was es bisher gibt, aber viel zu wenig für das, was es jetzt an Aufwand, an Umgewöhnung, an sonst was kostet. Und am Ende ist es doch eigentlich das, was du gerade gesagt hast, nämlich automatisches Abseits. Das muss, das ist doch das Ziel. Ja. Dass der Schiedsrichter nachher, wie bei einem Tor und Torlinientechnologie, dass das brummt, wenn Ballabgabe abseits, dass seine Uhr brummt. Das ist doch, da sind wir uns doch alle wahrscheinlich einig. Darauf wollen wir doch raus. Und jetzt da so Übergangstechnologie und da mal was ändern und vielleicht in anderthalb Jahren nochmal, weil es immer noch nicht ganz, ist doch Quatsch.
Ja.
Arbeite an dem vollautomatischen Abseits und mach das. Und mach es von mir aus auch, wenn es am Anfang eine 95%ige Genauigkeit hat. Mach es. Aber ja, es ist viel besser, weil ich glaube, auch da wären sich die meisten Fußballfans einig, VR wird nicht mehr weggehen. Machen, was wir wollen. Aber wir wären doch schon so zufrieden, wenn es heißt, von mir aus 90%ige Genauigkeit beim vollen Abseits, aber dafür jedes Mal sofort. Mhm. Da wären wir uns, würden wir alle nehmen.
Ja, voll.
Würden wir nehmen.
Und weil du halt diese ganzen Punkte, die jetzt, finde ich, extrem nervig sind, am Abseits, kassierst du halt damit. Das ist halt zum einen immer diese Frage, wann ist der Punkt der Ballabgabe? Ja. Also das finde ich nervig. Hast du ja dann geregelt, wenn das über das Chipsystem läuft, weil kannst du halt messen. Das Gleiche ist mit das eine Körperteil, was im Abseits ist. Hast du gemessen, so, ist klar. Und das Dritte ist dieses, wir lassen den Stürmer noch 50 Meter und die Verteidiger auch 50 Meter aufs Tor sprinten, komplett unnütz. Im Zweifel reißt er sich, also holt er sich noch einen Muskelfaserriss bei diesem unnützen Sprint.
Oder wird umgerannt, wird im Zweikampf verletzt sich.
Genau, um ihn dann noch irgendwie den Ball im Zweifel ins Tor schießen zu lassen. Und dann hebt der Linienrichter erst die Fahne und dann hebt der Schiedsrichter einen Arm, damit es ja noch video relevant ist für den Videobeweis. Auch das will doch kein Mensch. Da haben wir uns doch alle schon tausendmal drüber aufgeregt, über diese Situation.
Deswegen ist für mich das eigentliche Ziel, wo wir darauf hinarbeiten sollten. Und dann ist es für mich absolut kontraproduktiv, jetzt da Zeit zu verschwenden und Nerven zu verschwenden mit der Einführung von irgendwelchen Zwischenlösungen. Das macht doch keinen Sinn. Du willst eine bestimmte Lösung, dann arbeiten wir daran. Und wenn es noch ein bisschen dauert, dauert es noch ein bisschen. Aber wenn es dann da ist, dann machen wir das. Und dann brauchen wir nicht dazwischen noch 1, 2, 3 andere Zwischenlösungen. Und weil das ist für mich, darauf sollten wir uns verständigen.
Ist so, und um mal zu deiner sozusagen übergeordneten Frage zurückzukommen, der Kommerzialisierung dadurch und so. So ein Stück weit hast du es für mich schon beantwortet. Also vielleicht ist das am Anfang so, wenn mir auf einmal 3, 4 Mal mehr auf einmal 8-7 haben, weil dann vielleicht auch die Leute, die jetzt nicht immer Fußball gucken, sagen, aha, ich fand ja Fußball immer langweilig, weil da nichts passiert ist, jetzt passiert da ja offensichtlich was, schaue ich mal rein. Aber sobald es zur Normalität dann wird, weil jedes zweite Spiel so ausgeht, glaube ich, nimmt das auch schnell wieder ab.
Ja, und da steckt ja auch wieder was dahinter. Das ist so ein bisschen, da steckt ja auch wieder dahinter, die jungen Leute, die gucken ja keine 90 Minuten mehr Fußball, die wollen ja viel mehr Action, die wollen ja viel dranbleiben, dass immer was passiert. Zum einen glaube ich das gar nicht so sehr, auch bei anderen Sportarten nicht. Ich glaube, klar hat sich das Guckverhalten geändert. Aber ich glaube einfach, die Einstellung zu Sport hat sich geändert. Mhm. Es gibt heutzutage viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, jüngere Leute gibt es einfach weniger, die sich so auf die Art für Sport interessieren, wie wir beispielsweise. Oder wie unsere Eltern oder weiß ich nicht. Das ist einfach anders. Und das ändert sich nicht dadurch, dass mehr passiert, sondern ist einfach eine gesellschaftliche Veränderung, die da stattgefunden hat. Und jemand, der sich wirklich für Sport interessiert, bin ich davon überzeugt, werden die meisten weiterhin das Spiel sehen oder anschauen. Und vor allem auch live. Diese Geschichte mit Real Life und diese Dinge. Nee, glaube ich nicht. Sport ist eins der letzten Sachen, die wirklich vom Live lebt.
Ja.
Du willst es gleich wissen und willst dabei sein, willst mitfühlen. Und ich glaube nicht, dass das zwingend zu retten ist, auch für, dass man jüngere Generationen mehr dann wieder ans Produkt bindet, dadurch, dass mehr Tore fallen. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, ist ja jetzt schon so ein Ding, wenn du eins der Abos, die du nicht hast, die du brauchst, nicht hast, weil alles holt sich ja kaum noch wer, ne? Und dann, ich sag jetzt mal, du hast nicht The Zone und dein Verein spielt sonntags. So. Dann kriegst du ja das Ergebnis zwangsläufig mit.
Also wenn du dich für Fußball interessierst, kriegst du es mit.
Es sei denn, du schirmst dich extrem ab. So, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wenn Dortmund dann verliert, gucke ich mir gar nichts an. Weder eine Zusammenfassung noch Real Life noch sonst was. Weil warum? Bin ich sowieso bedient.
Es sei denn, es ist was Besonderes passiert. So, ja.
Ja, aber dann gucke ich mir maximal die Zusammenfassung an. Also auf gar keinen Fall ein ganzes Spiel. Und wenn Dortmund gewinnt, dann gucke ich in der Regel auch nur die Zusammenfassung und nicht nochmal das ganze
Nein,
Spiel
das ganze Relive, Spiel auf keinen Fall.
Was man ja mittlerweile auf Sky dann machen kann nach Abpfiff, ja. Kannst du ja so. Aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, mir das ganze Spiel dann nochmal anzuschauen, nee. Weil das will ich live machen.
Und du bist nicht diese so. Generation, du bist ja eher noch jemand, wo von dem sagen, gut, der guckt noch, der guckt noch.
Ja, ja.
Ja, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass da zum Teil dahinter steckt, wenn es jetzt wirklich auch international gesehen ist, dass man halt sagt, naja, wer profitiert von mehr Toren? Das sind natürlich die übertragenden Sender. Und es gibt ja dann auch so ein bisschen so einen inoffiziellen Wettbewerb. Das heißt ja immer, die und die Liga ist die attraktivste, weil da fallen 3,52 Tore pro Spiel. In der Liga fallen nur 3,20. Natürlich nicht so attraktiv, sehr defensiv. Also weißt du, das ist ja auch ist sicherlich auch dann irgendwie mit rein. Und dass es eben andere Sportarten gibt, die jetzt halt auch dadurch, dass viele Sportarten immer globaler werden, wie auch Basketball oder Football gerade, da fallen natürlich, fallen mehr Punkte. Und also beim Basketball ganz extrem, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bin beim Basketball auch recht drin und auch dabei, was so die Entwicklung angeht. Und da haben sie ja auch, seit es angefangen hat, dass die Offensive wird da auch extrem bevorteilt. Und da gibt's noch viel mehr als in anderen Sportarten. Gibt's teilweise jede Saison gibt's kleine Änderungen, was zum Beispiel als Foul gepfiffen wird und so weiter. Und die gehen ja ganz, ganz krass nach dem, okay, das Publikum will das, also ändern wir die Regeln entsprechend so ein bisschen. Juckt da niemanden groß. Und da, als es angefangen hat, dass die Offensiven so bevorteilt wurden und vor allem die Drei-Punkte-Würfe, seit es mit der Analytics und so, dass man gesagt hat, okay, Drei-Punkte-Würfe sind zwar schwieriger zu treffen oder gehen mit weniger Prozent rein, aber geben dann, wenn man es wieder hochrechnet, für die Schwere der Würfe der zwei Punkte, die man da nimmt, ist es entweder clever, ganz nah am Korb abzuschließen, weil da hast du eine hohe Prozente Wahrscheinlichkeit, kriegst aber nur zwei Punkte, oder du nimmst eben Dreier, weil du mehr Punkte kriegst. Und da gingen dann teilweise, bevor sie dann eben wieder eingegriffen haben, gingen da teilweise Spiele 140 zu 138 aus. Fand niemand geil, weil es einfach dazu geführt hat, dass es im Prinzip Korb ist gefallen, Mannschaft wirft ein, rennt nach vorne, ballert den Dreier, trifft oder trifft nicht, Mannschaft fängt, rennt nach vorne, ballert den, also die haben einfach nur noch Dreier geworfen. Es hatte mit einem Basketballspiel, also das auch wirklich Taktik und so, hat total abgebaut und das war für die Zuschauer dann total unattraktiv. Haben sie wieder geändert, jetzt ist es wieder ein bisschen so rückgängig gemacht. Und das zeigt mir, dass es selbst in den Sportarten, in denen schon viele Punkte fallen, nicht besser ist, immer mehr zu machen und immer mehr zu wollen.
Ich sage jetzt mal im Vergleich zu, also das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und im Vergleich zum Football, wir könnten ein Tor auch einfach 6 Punkte geben lassen. So, ja. Weißt, dann ist ja auch, wenn du nur auf die Anzeigentafel guckst, mehr passiert. Aber es ist dann halt quasi auch nur ein Touchdown plus gegebenenfalls ein Field Goal oder eine Two-Point-Conversion. Ist ja quasi dann sozusagen wie ein Tor.
Ja, eben. Und ich weiß auch nicht, wie viel auch Casual-Fans dann wirklich sagen würden, ja, ist ja geil. So wie du gesagt hast. Das ist jetzt wirklich so.
Und zu der Thematik, sozusagen, wie sich das Verhalten der ZuschauerInnen ändert. Ich habe heute zufällig kurz einen Artikel gelesen über den Neujahrsempfang der DFL. Erstmal
klar,
ganz liebe Grüße. Und da haben die unter anderem die Umsätze der Erst- und Zweitligisten bewertet, weil das erste Mal in der Historie die 6-Milliarden-Marke geknackt wurde. Wovon irgendwie die Bundesliga 5 Milliarden umsetzt und die zweite Liga ein bisschen mehr als eine. Und sozusagen, gut, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ist auch klar. Aber da gehen ja auch Ticketverkäufe, die Umsätze, die du in Fanshops machst und so weiter und so fort rein. Und ich sag mal, das war jetzt ein Anstieg um irgendwie in der ersten Liga 300, 400, 500 Millionen, also schon auch relevante Größe. Ich sag mal, das sind nicht nur die Leute in unserem Alter oder älter, die sich im Zweifel das 17. Trikot gekauft haben. Das kann nicht aufgehen, aus meiner Sicht. Zumal, wenn man dann so gesättigt ist, also ich habe ja ein paar davon, ich habe mir seit Jahren schon keins mehr gekauft, weil es mir zu teuer ist. Aber auch da glaube ich auch diese Diskussion immer, es kaufen sich alle nur noch das Trikot von einem Spieler und der Verein ist egal, ne? Also siehe Ronaldo in Saudi-Arabien, Mbappé erst Paris, jetzt Madrid. Glaube ich auch nicht in Gänze.
Das trifft auf die wenigsten Spieler halt zu.
Ja.
Das, so, das sind dann die Kategorie Ronaldo, Messi, Mbappé.
Ja.
Also die absolute Superstars sind maximal 10 Spieler auf der ganzen Welt, würde ich auch sagen, ja. Ich habe noch eine, eben, also wenn man jetzt von Abseits eben noch spricht, also wie man überhaupt das Abseits ändern könnte, bin ich schon seit einiger Zeit irgendwie Fan von, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie es ganz, ganz früher war. Aber in meinem Empfinden ist das Einfachste, wäre das passive Abseits abzuschaffen. Dass einfach, wenn im Moment der Ballabgabe ein, egal welcher, ein Spieler, also ein bisschen wie beim Eishockey, da gibt's ja diese Drittellinien und du darfst erst in das gegnerische Drittel rein, also nur der Puckführende muss als erster rein und vor ihm darf keiner rein, sonst ist es auch abseits, heißt es dort auch.
Ja.
Und im Prinzip dasselbe, nur für, dass die Drittellinie im Fußballbeispiel wäre dann einfach der letzte Verteidiger sozusagen. Und da darf keiner davor. Und dann ist es, das fände ich das Einfachste. Das ist auch für glaube ich, fürs automatische Abseits am einfachsten, weil du genau weißt, wenn ein gegnerischer Spieler irgendwann da davor steht und ein Ball wird dahin gespielt, dann ist es Abseits. Und ich glaube, so könnte man es am besten lösen.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich finde das passive Abseits auch schwierig, weil es halt auch nicht abzugrenzen ist. Also bei den klaren Situationen in deiner Vorstellung natürlich, aber beispielsweise jetzt schon diese Dinger, es wird aufs Tor geschossen, ab wann steht denn der Spieler, der im passiven Abseits steht, passiv dem Torwart in der Sicht und ab wann aktiv?
Genau.
So, und ich glaube, es beeinträchtigt dich doch als Torwart immer ein Stück weit.
Wir reden ja auch so. von so Steckpässen oder so, also es ist ja jetzt nicht nur...
Ja, aber genau deswegen wäre für mich die klarste Regelung, Abseits ist Abseits.
Ja.
Egal wo, wie, genau. Was. So, damit es da auch wieder eine Klarheit gibt, die wir ja beim Abseits nicht haben, also zumindest bei der Frage passiv-aktiv nicht, die man beim Handspiel nicht mehr hat.
Gut, Handspiel ist sowieso schwierig einfach auch. Also
ja, könntest du auch machen, Handspiel ist Handspiel. Egal wann, wie, wo, mit anderen Problemen, die du dann hast.
Ich glaube, das wollen wir nicht. Also.
Ja, mit anderen Problemen, die du dann hast, aber wäre zumindest auch eine klare Regel.
Ja. Gut. Ich habe zum Abschluss noch, also weil ich auch natürlich gedacht habe, ja, ich will nicht immer so grummelig sein und alles erstmal schlecht finden.
Das ist meine Rolle.
Genau. Alles, was von den Behörden kommt, erstmal schlecht finden.
Von
denen da oben, was sie uns da reintun sollen. Nein, also zum einen würde ich gerne mit dir noch kurz ein paar Regelvorschläge durchgehen, die wir kurz und knapp bewerten. Und dann würde ich noch gerne ein paar Beispiele von Regeländerungen, die es früher mal gab, um auszuschließen, dass wir hier nur alles Neue ist scheiße, würde ich mal durchgehen. Also, Regelvorschläge, die wir weiterhin und also die man sich vorstellen könnte für den Fußball. Zeitstrafen. Statt Gelb 5 bis 10 Minuten Unterzahl. Was würdest du sagen?
Doof.
Weil?
Weiß, also ich wüsste nicht, was das bringen soll. Also, finde das eine random Regel irgendwie.
Ich finde es gar nicht schlecht, weil es nicht so hart ist wie ein Platzverweis und trotzdem eine Bestrafung. Und gleichzeitig, das würde, glaube ich, taktisch extrem viel ändern dann.
Ja, würde es, aber du hast im Zweifel, sagen wir mal, weißt du, wenn du Gelb hast und dann machst du vielleicht noch was und kriegst aber noch nichts, ist ja sozusagen sonst immer die berühmte letzte Warnung. Das heißt, ich kann mir aber jetzt noch einen leisten, weil dann kriege ich ja erstmal 5 Minuten. Also deswegen.
Find's gar nicht so schlecht. Und wenn man es statt der gelben Karte macht?
Also ich könnte es mir statt der gelb-roten Karte vorstellen. Am ehesten.
Ja, aber da, das ist nicht dass die gelb-rote Karte nicht so eine harte Bestrafung ist.
Nee, dass man halt gelb kriegt und dann für das, wo man eigentlich gelb-rot kriegen würde, von mir aus 10 Minuten.
Ja.
Und dass man, wenn man danach dann nochmal agiert gelbwürdig, dann halt gleich rot kriegt, um nochmal ein stärkeres Zeichen zu setzen. Okay. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Ja, das finde ich jetzt eher random. Naja, wir gehen mal weiter. Reine Spielzeit. Urstopp bei Unterbrechungen. Es gibt keine Nachspielzeit mehr. Es gibt exakt 90 Minuten. Vielleicht dann sogar ja nur 80 oder so.
Mhm. Ja, finde ich gut.
Das finde ich auch sehr gut und frage mich wirklich, warum das noch nie kam. Weil ich glaube, dass gerade so Zeitschinden, auch da wird es eine Übergangszeit geben. Aber irgendwann werden sich die Spieler wirklich denken, ja, macht da wirklich keinen Sinn auch gerade. Macht einfach keinen Sinn. Und das wird, glaube ich, echt fast auf null verschwinden, glaube ich. Und es hätte vielleicht sogar den Vorteil, dass gerade auch sowas wie Schiedsrichter will durchschauen, ob der Spieler jetzt wirklich verletzt ist oder nicht. Könnte auch.
Was ich halt glaube, ist, du müsstest dann auch so in die Richtung von fliegenden Wechseln oder mehr Wechseln gehen, weil das würde ja halt die Nettospielzeit halt schon deutlich erhöhen, dann halt auf das, was angegeben ist, weil jetzt weiß gar nicht, wo die Nettospielzeit aktuell liegt.
60 Minuten oder so, das ist super wenig.
Ja, ja. Es ist super wenig und selbst wenn du dann auf 80 reine Spielzeit, sind es nochmal 20 Minuten mehr als jetzt. Also da müssen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Ich finde es aber einfach die gerechteste Lösung.
Vielleicht kann man auch sagen, dass also wenn man das irgendwie halbwegs übersichtlich gestaltet, dass vielleicht bei bestimmten Sachen die Uhr nicht angehalten wird. Irgendwie so, aber grundsätzlich darüber nachzudenken, die Uhr anzuhalten und dafür auf Nachspielzeit zu verzichten, fände ich extrem sinnvoll.
Ja.
Blaue Karte für taktische Fouls, 10 Minuten Zeitstrafe.
Wenn es konsequent geahndet wird.
Dann fändest du es gut?
Ja.
Okay. Finde ich schwierig, weil taktisches Foul ist auch immer so, gibt's gibt klare Fälle, aber es gibt einfach auch unklare Fälle. Ich will eigentlich neue Regelungen nur haben, wenn sie auch klar umzusetzen sind, weil man aus der Vergangenheit mit Abseits und Hand und sowieso immer das Problem hat, wenn es nicht eindeutig klar abzugrenzen ist, dann finde ich es immer schwierig. Und warum dann einführen?
Ja, ist ein Punkt. Dann ich würde es vielleicht begrenzen wollen auf die bewusste Unterbrechung eines Konters. Weil das ist das, was wir beim taktischen Foul
eigentlich am meisten... Konter oder wollte die Mannschaft den Ball sichern?
Ja, naja, aber sag mal, wenn ich die Mittellinie übertrete und mit 5-3 laufe und der eine mich in der Mitte umzieht, finde ich schon relativ klar.
Es gibt bestimmt, auch wenn man es einfach generell taktisches Foul, da gibt es bestimmt viele klare Fälle, aber es gibt halt auch unklare. Und ich finde, wenn man das Spiel dann schon so verändert, dann muss es, was finde ich, sein, dass man wirklich... 0 oder 100, 0 oder 1.
Ja, ich finde, also mich, das ist halt ein Thema, das mich aufregt und ich finde es mit Gelb zu billig.
Ja, da an sich schon, aber weg. Ja. Okay, und letzter Vorschlag, Challenge-System. Teams dürfen den VAR-Review anfragen, 1-2 Mal pro Halbzeit.
Finde ich auch gut, wenn man es macht, wie ich glaube beim Football. Oder du meinst zweimal absolut. Also egal, ob du recht hast oder nicht.
Es sei dahingestellt. Ist ja mal egal, wie dann halt die Ausgestaltung ist.
Also finde ich gut, weil beim VAR ja auch nicht immer so ganz klar ist, was ist eine klare Fehlentscheidung und was nicht.
Ich finde es katastrophal. Ich will es überhaupt nicht. Ich glaube, das macht alles wirklich nur noch schlimmer. Es dauert viel länger. Also es dauert ja super lange, wird es dauern.
Und ich möchte schon, dass Steffen Baumgart die Verantwortung dafür kriegt.
Ja, es macht dich auch nicht glücklicher und ehrlich gesagt, also der VAR schaut sich doch sowieso die ganzen relevanten Szenen an. Warum musst du da noch, also oder gibt's den dann einfach nicht mehr und nur auf Zuruf schaut er sich was an? Weil nur dann macht's aus meiner Sicht Sinn. Sonst brauchst du es nicht.
Naja, er schaut sich vielleicht alles an, aber ich sag mal, die Interpretation von wann darf er eingreifen ist ja, und das diskutieren wir häufiger, der Schiedsrichter auf dem Platz hat seine Linie.
Ja.
So, der pfeift Dinge oder nicht. Und der VAR hat im Zweifel halt seine Linie. Das stimmt ja nicht immer überein. Und deswegen gibt es ja beim VAR auch Unterschiede, wann ist was, eine klare Fehlentscheidung, wo er eingreifen darf oder eben nicht. Und ich finde, wenn man da eine oder zwei, von mir aus auch insgesamt pro Spiel, nicht pro Halbzeit kriegt, finde ich das vertretbar. Mit dem, was es dauert dann.
Macht es für mich tatsächlich persönlich zu schwammig. Naja, gut. Zum Abschluss, historische Regeländerungen im Fußball und was man damals drüber gesagt hat. Rückpassregel 1992 eingeführt. Bis dahin durften Torhüter Rückpässe mit der Hand aufnehmen. Wurde dann eingeführt, weil es massiv für Zeitspiel ausgenutzt wurde und einfach Abwehr und Torwart immer Ball hin und her gespielt haben. Der hat dann aufgenommen, dann ging es wieder weiter. The Guardian schreibt 1992: This rule will make goalkeepers look ridiculous. We're going to see howlers every week. Also diese Regel wird Torhüter lächerlich aussehen lassen. Wir werden jede Woche Schnitzer sehen.
Ich sag mal so, ich glaube, das war am Anfang ein Punkt.
Das war auch so. Sepp Maier, damals Torwarttrainer. Das wird das Torwartspiel zerstören. Wir züchten uns Feldspieler in Handschuhen heran. Peter Schmeichel. This is madness. You're asking us to do something we've never trained for. Bruce Grobbelaar von Liverpool. I'll have to learn to kick a ball properly now, I suppose. Heute ist es Konsens, will niemand mehr zurück. Drei-Punkte-Regel, Mitte der 90er eingeführt. Anreiz für offensives Spiel, weniger attraktives Unentschieden, mehr Risikobereitschaft. Die Zeit 1995 schreibt, die Drei-Punkte-Regel verfälscht den Wettbewerb. Ein Sieg ist nicht dreimal mehr wert als ein Unentschieden. L'Equipe schreibt, c'est une manipulation artificielle du jeu, eine künstliche Manipulation des Spiels. Giovanni Trapattoni sagt, Fußball ist kein Basketball, wir brauchen keine künstlichen Anreize. Heute so. Wird es keiner mehr hinterfragen.
Wenn Giovanni Trapattoni, ich bin bei Trapp.
Weitere Beispiele, man durfte früher nicht auswechseln, wurde erst eingeführt. Es gab keine rote Karte, wurde 1970 eingeführt. Selbst die Torlinientechnologie haben wir mittlerweile akzeptiert und wollen wahrscheinlich auch nicht mehr ohne.
Nee.
Von daher müssen wir vielleicht auch einfach mal abwarten und dem Ganzen eine Chance geben mit dem Daylight Abseits. Vielleicht wird es ja noch ganz, ganz gut und wir wollen in 10 Jahren nichts anderes mehr als Daylight Abseits. Wer aber weiß.
Nur wenn in jedem Stadion nach jedem Daylight-Tor dann die No Angels kommen.
In unseren Augen. Daylight in your eyes. Ja. Wir werden sehen, wohin es sich entwickelt. Wir sind am Ende. Das ist die erste Folge in diesem Jahr.
Ja.
Wir können sagen, wir machen weiter. Unseren Vertrag nochmal verlängert.
Vertrag verlängert, eine Winterpause.
Ja.
Obwohl es attraktive Angebote von Real gab.
Ich sag mal, eine Gehaltsanpassung gab es nicht.
Ja, das stimmt.
Aber wir bleiben natürlich für euch am Start. Geht auf Spotify, geht auf Discord, schreibt uns, wie ihr wollt, und dann hören wir uns schon bald wieder. Adieu.
Tschüss.